Radio 1.
Ich könnte jetzt allein über die Biografien, die künstlerischen Biografien der beiden stundenlang reden, weil sie schon so unglaublich viel gemacht haben und so vielseitig sind. Also eben Autorinnen, Musikerinnen, Moderatorinnen. Bernadette hatte die schöne Sendung bei uns. Du hast diese tolle Reihe, Kersti, da weiß ich immer nicht genau, sagt man das so wie im 18. Jahrhundert? Ich brauche eine Genie?
Leider nicht. leider so wie im 20. Jahrhundert. Ich brauche eine Genie.
Eine Genie, okay. Also jedenfalls ist das auch eine sehr erfolgreiche Reihe, ja, die du machst. Und man könnte natürlich die ganzen musikalischen Projekte alle jetzt aufzählen. Heute seid ihr allerdings hier doch in einer nochmal auch sehr interessanten Position, nämlich als Teilnehmerinnen am Podcast. Also den Podcast, den wir nachher hören, da seid auch ihr dabei bei Tokotronic, bei dem Nachdenken darüber. Ihr habt sie ja schon sehr freundlich begrüßt, Kersti, Greta und Bernadette Lahengst. Vielleicht nochmal, meine Lieben. Das macht einmal Spaß, Beifall hören.
Danke, danke.
Künstlerin immer sehr, sehr gerne. Und gleich mal die Frage an euch, weil ihr seid in dem Augenblick jetzt auch Zeitzeuginnen. Auch das muss man mal sagen, wenn man im Podcast dabei ist, bei so einem. Was gab's für euch für einen Tokotronic-Moment vielleicht? Manchmal erinnert man sich ja ans erste Lied, an die erste Begegnung. Wie war's?
Also, Bernadette. Gitarrenhändler, ihr seid Schweine. Das war so ein Erweckungsmoment, weil ich genau dasselbe Gefühl hatte. Mhm. Vor allen Dingen in der Frauenband. Ich hatte ja die Brauthaut ins Auge. Und da, wenn man da in einen Gitarrenladen gegangen ist, da wurde man immer behandelt wie eine Idiotin oder wie ein kleines Kind, wie ein kleines Mädchen natürlich. Mhm. Ne? Weil es waren ja alles Typen, die Auskenner, die dann die alle Gitarrenmarken kannten und welchen Pickup und was und wie. Es war fürchterlich. Genauso, so ähnlich wie in den Plattenläden. Da waren ja auch meistens männliche Plattenhändler. Wobei dann zwei meiner Mitmusikerinnen, die haben beide jahrelang im Plattenladen gearbeitet, da war das dann ein bisschen anders. Die hatten auch eine riesige Plattensammlung.
Kerstin, wie war es bei dir?
Ja, ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment, als ich das allererste Tokotronic-Tape, das war damals noch eine Kassette, aus dem Briefkasten geholt habe. Ich sollte damals ja in der Spex die Kritik darüber schreiben. Da waren die ja noch völlig unbekannt. Und dann weiß ich noch, wie dann dieses Lied ertönte in meinem WG-Zimmer. Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. Und dann dieses, am allertollsten fand ich, auf der Straße denken Leute, wie sieht der denn aus? Dass Leute doof sind, setze ich als bekannt voraus. Und da habe ich mich dann in der Redaktion darüber gestritten, weil die, also Christoph Gurken, Dietrich Dietrichsen, diese abgefuckten Redakteure meinten dann, das haben wir doch jetzt aber echt schon oft gehört. Und ich so, nein, das ist anders, wie die das bringen.
Und das war übrigens wahrscheinlich sogar die erste richtig wichtige Kritik, die erschienen ist über Tokotronic
und Spex. Das habt ihr in eurem Podcast, da habe ich mich so gefreut, vielen Dank. Das habt ihr so toll erkannt und gesagt, so plötzlich hat eine Instanz der Szene gesagt, an dieser Band kommt ihr nicht vorbei. Mhm. Ja, das war tatsächlich so. Und ich habe, darf ich etwas spoilern aus dem Podcast?
Natürlich, neugierig machen, so
ja,
würde ich sagen.
Genau, neugierig machen. Genau, und dann müsst ihr auch bis zum Schluss hier bleiben, weil das kommt erst ganz gegen Ende. Und also Dirk von Lozo erzählt eine ganz tolle Geschichte, dass er nämlich auch Fan war von Boy George und von New Romantic und dass er mit so Strasskleidern durch die Straße gelaufen ist und den Schottenrock seiner Mutter ausgeliehen hat. Und das hat mich total berührt, weil ich war auch Boy George Fan in meiner Jugend und ich habe das auch erst letzte Woche oder so zugegeben, auch in einem Podcast.
Irgendwann hat man die Reife, das zuzugeben.
Genau, irgendwann sagt man, ey, come on, es war, ehrlich gesagt, es war nicht David Bowie, es war Boy George.
Übrigens war Dirk auch immer ein großer Leser von Spex, also der mochte das auch immer sehr und was mich natürlich interessiert, gerade bei dieser Folge geht es ja ums Männerbild. Das habt ihr ja so dankenswerterweise sogar schon ein bisschen angesprochen, also diese Projektion auch, die sie ja geboten haben, diese Fläche, weil schon allein diese Klamotten, ich muss das nochmal sagen, wer es vielleicht doch nicht so genau weiß, vier Jungs mit Trainingsjacken, diese Korthosen, die sie da mal getragen haben. Also da haben sie sich vielleicht schon auch so von ihrem Selbstbild abgehoben, von dem, was damals so gang und gäbe war?
Ja, naja, also nicht so ganz. Mhm. Also ich muss sagen, dass in Hamburg gab es schon einige Adidas-JackenträgerInnen. Ah. Also zum Beispiel Walding von der Band Hua, der sich jetzt Knarf Rellem nennt, der hatte damals in der Buttstraße gewohnt, zusammen mit mehreren von den Goldenen Zitronen im selben Haus und die waren ja alle so 70s, Fun-Punk-mäßig angezogen, aber Walding, Knarf Rellem, hat dann eine Boutique Idiot gegründet und hat immer sonntags auf dem Fischmarkt Flohmarkt die übrig gebliebenen Sachen vom Secondhand-Flohmarkt mitgenommen, umsonst. Und dann hat er die in so einer riesigen, auf so einem riesigen Berg in der Boutique Idiot, stand dann an der Tür, für sehr wenig Geld verkauft. Und da waren sehr viele Adidas und sonstige Sportjacken dabei.
Also hat sich ja nicht so abgehoben.
Das zeigt, doch, aber es hat sich trotzdem abgehoben. Also ich finde, das zeichnet Knaf Relem eben auch als den totalen Avantgardisten aus.
Das stimmt.
Aber genau. Also ich bin ja, habe ja in Köln gewohnt, bin da immer nach Hamburg gefahren. Es gab damals noch das Sven-Ticket, für 20 Mark war man dabei. Und wenn man unter 25 war. Und also ich habe die Jungs in Hamburg, also ich komme ja eigentlich aus Süddeutschland, schon immer als sehr groß und sehr anzugträgermäßig und sehr einschüchternd, auch ein bisschen in ihrer Männlichkeit. Also die waren sehr lustig und toll und die goldenen Zitronen waren auch super süß und die waren ja auch so Fun-Punk und auch so bunt. Aber trotzdem, immer wenn ich in diese Kneipen kam, dann standen die da so mit ihren Anzügen. Da war ich schon ein bisschen eingeschüchtert und da habe ich mich schon darüber gefreut, dass Tokotronic das Ding mit den Trainingsjacken dann halt auch so mainstreamweit durchgesetzt haben. So.
Da hast du recht. Aber ich finde trotzdem, es passte in den Geist der Hamburger Szene,
ja, ich
sagen wir mal.
Ja, total gut, dass du das sagst.
Die war jetzt nicht, es war keine Rockszene, ne? Ja, also diese, auch diese Art von Schluffigkeit und nicht den Körper so zur Schau stellen wollen. Die hatten andere Leute natürlich auch. Ne? Passten die gut rein.
Die waren ja auch sehr Secondhand orientiert.
Wir müssen ja noch ein bisschen nachher den Podcast selber hören.
Genau.
Wir können nicht alles spoilern. Genau. Aber was schon, glaube ich, wichtig ist und was sie immer betont haben, die Jungs von Tokotronic, dass es viele Frauenbands gab, die sie sehr beeinflusst haben, die sie mochten, die sie gehört haben. Also Babes in Toyland zum Beispiel ist dabei oder Team Dresh. Da wäre jetzt die Frage, wie habt ihr es denn damals auch empfunden? War es auch eine andere Art der Ansprache, der Zuwendung? Also wie haben sich euch gegenüber verhalten dann?
Also ich kann das mit Team, darf ich gleich mal was zu der Sache mit der Team Dresh-Platte sagen? Habe ich das hinter mich gebracht, dann bin ich total beruhigt. Weil anhand dessen könnte ich auch gleich erzählen, was eigentlich Diskursrock war. Weil wir haben ja jetzt, wir sprechen ja jetzt hier auch in diesem Podcast viel über Hamburger Schule, was auch gut so ist. Aber also wir intern haben eigentlich immer Diskursrock gesagt. Und Diskursrock war so ein bisschen das Gegenwort zu Rockdiskurs. Mhm. Also die, sage ich jetzt nicht, weil ich bei der Spex war, sondern einfach, weil es so war und weil Geschichtsschreibung ja wahr sein soll. Also die Spex-Redaktion und die Leute von der Hamburger Schule, das war schon eigentlich eine Clique. Also ein bisschen wurde die Spex auch am Pudelstresen gemacht und der Pudelstresen kam dann zurück zur Spex. Ja, und jetzt habe ich den Faden
zurück zur Frage. Das war eine trotzdem interessante Geschichte, weil ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Die Frage war ja eigentlich das Verhalten sozusagen dieser Menschen.
Jetzt fällt es mir wieder ein. Genau, jetzt rede ich schon selber so besserwisserisch wie die Jungs damals. Ich habe, ich sage es ganz kurz, ich habe dann so einen Artikel geschrieben in einer Zeitschrift namens Die Beute über Team Trash und über diese ganzen Bands und habe halt geschrieben, ich finde es total schade, dass immer nur Frauen für homosexuelle Jungs schwärmen, also Cis-Frauen. Und könnte es nicht mal umgekehrt sein, ja? Also könnte es nicht mal so sein, dass einfach mal Jungs für lesbische Frauenbands schwärmen. Und dann haben Tokotronic gesagt, okay, das haben sie auch in der Info geschrieben, wir erfüllen dir den Wunsch und wir machen jetzt eben einen Song über Team Trash. Und Dirk war halt eben auch Riesenfan von Team Trash.
Mhm. Ach, die Frage trotzdem noch schnell an dich, auch Bernadette, das Verhalten sozusagen. Man kann ja vieles behaupten, aber man merkt es ja im Umgang miteinander.
Also ich hatte ehrlich gesagt in der Mitte der 90er gar nicht so viel zu tun mit Tokotronic, aber sie sind mir schon aufgefallen als Menschen, Personen, die nicht so laut und dogmatisch diesen Diskursrock einfordern. Also sie haben ja selber auch sich ironisch in die Hamburger Schule eingegliedert als neu in die erste Klasse. Und ich glaube, dieser Dogmatismus und diese Rechthaberei und dieses Platzhirschmäßige, was da in der Hamburger Musikszene auch schon extrem vorhanden war, das ging denen auch eher auf die Nerven. Und das war mir sympathisch. Und das war jetzt für uns als die Brauthaut ins Auge auch gar nicht so einfach, da unseren Platz zu finden bei diesen Platzhirschen.
Wir hören jetzt aber erstmal Musik, Kerstin, zwar von dir.
Oh wow, okay. Genau. Da widerspreche ich jetzt auch, das weiß man nicht.
Ich dachte, Dr. Ella, inzwischen ja The Dr. Ella.
Genau.
Das ist ein Stück aus dem Album Ich will alles von dir wissen, 2016 erschienen. Testosterone, müssen wir eigentlich so aussprechen, Testosterone, sonst reimt sich ja nicht. Testosterone, get it on.
Wow, yeah.
Oh. Heute gibt's die neue Ausgabe unseres wunderbaren Podcasts über Tokotronic und die ist heute auch ein bisschen länger geraten, weil es ja auch viel zu bereden gibt, wenn es um Männlichkeitsbilder geht. Deshalb nochmal ganz kurz und ganz konkret, wenn ihr zurückschaut auf diese Zeit, also auf die Hamburger Schule vielleicht auch mal insgesamt. Sie war schon, denke ich mir, auch im Poetischen, was Texte betrifft, stilprägend. Wirkt sie für euch immer noch nach? Ist sie lebendig? Ist sie vielleicht auch ein bisschen museal geworden?
Also ich finde, das, was bei mir nachprägt sozusagen, ist die Verbindung von verschiedenen Disziplinen, Kunstdisziplinen, auch von wie man über Filme, über Musik, über Theater, über Texte und über Musik spricht miteinander. Also das war schon besonders. Muss ich aber auch sagen, bei mir jetzt, da fing das noch früher an in den 80ern mit dem Label Fast Weltweit, wo ja auch einige der Musiker halt nach Hamburg gekommen sind und dann diese sogenannte Hamburger Schule mitgegründet haben. Also das ist so bis heute irgendwie geblieben und das Netzwerken untereinander, sich gegenseitig unterstützen, das ist irgendwie auch geblieben in meinem Geist, in meinem Kopf, in meinem Wunschdenken. Wie sieht das bei dir aus?
Also bei mir ist ganz viel von dem Spirit geblieben. Das war doch ein relativ konkurrenzfreier Umgang miteinander. Also das war eine ganz tolle Atmosphäre damals in den Clubs. Rocco Schamoni hat ja mal gesagt, die Hamburger Schule, das war eigentlich ein Gespräch von 100 Leuten untereinander, die sich in immer neuen Konstellationen in den immer selben Clubs getroffen haben, in Hamburg, St. Pauli. Und das ist bei mir total geblieben als Idee von, wie man künstlerisch miteinander umgeht, dass man die Werke anderer betrachtet, dass man auch die Werke anderer so sieht, als fast so, als wären es die eigenen, dass man da einfach auch so ganz viel Analyse hingibt. So.
Das ist auch wunderbar zusammengefasst, finde ich. Also auch diesen Diskurs, auch die Vielseitigkeit. Ich finde, die ist da angelegt, die auch bei euch ja zu finden ist. Also dass man gar nicht sagen kann, die sind Musikerinnen, sondern die sind so, so viele andere Dinge, dass man schreibt, dass man literarisch tätig ist. Also ich denke, auch das kommt ein bisschen aus dieser Tradition.
Absolut. Also Jochen hat ja damals gesagt, wir setzen jetzt die Surkamp-Kultur mit Mitteln von Musik fort. Und dann denke ich so, okay, wenn wir nach 30 Jahren immer noch über Hamburger Schule reden, ist es uns doch eigentlich gelungen. Und wenn ich einen Song schreibe, dann habe ich das auch immer bei mir, diese Idee, ich kann ganz, 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 ganz viel Text schreiben und ich kriege das schon irgendwie in Musik gepackt.
Und wir wollen unbedingt jetzt auch mal, bevor wir den Podcast hören, ein wunderschönes Lied hören. Also das schaffen wir irgendwie auch noch. Oder wenigstens bis zur Hälfte.
Ja, okay. Ja,
weil der Podcast ist fertig, da können wir nichts dran ändern. Aber es ist ein Lied, was ich besonders schön finde, wo ich auch denke, Bernadette, ist es dir sehr wichtig. Du machst bei uns die schöne Sendung. Du hast gerade ein neues Album rausgebracht und auf diesem neuen Album geht es auch um sehr persönliche Geschichten. Fluchtgeschichte deiner Mutter, gibt es auch ein Stück drüber. Genau. Und dann singst du mit deiner Tochter, also da schließen sich auch Kreise.
Da wird schon geschüttelt.
Dann sag's mir.
Zwei Minuten. Gib mir meine Zukunft zurück, heißt der Song. Und den singe ich zusammen mit meiner wunderbaren Tochter Ella May.
Und da hören wir wenigstens am Anfang rein. Und ihr alle zu Hause werdet sofort streamen und dieses tolle Lied hören, damit wir den vollständigen Podcast schaffen. Das ist übrigens Germa. Germa ist einer der besten Produzenten weltweit, die man so überhaupt haben kann. Und eigentlich normalerweise ist er eigentlich auch viel umgänglicher. Aber was soll er machen, wenn die Zeit so läuft? Dann läuft sie. Wir hören jetzt in das Lied hier. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Und natürlich hören wir den Podcast dann mit euch. Dankeschön, Bernadette.
Danke.
Vielen Dank.